da sind wir wieder. Wir vom Brennerpass, beziehungsweise vom Pass of the Brenner. Haus Brennister, in the house quasi. Ja, ein kurzer Nachschlag zum aktuellen Spieltag, weil der aktuelle Spieltag beinhaltet ja auch immer den aktuellen Game of Thrones Spieltag. Aber wir wollten nicht zu viel in eine Sendung packen und deshalb haben wir das jetzt ausgelagert. Und an meiner Seite ist der Mann, der quasi auch nicht nur die Bundesliga-Spieltag downbreakt, sondern auch den Game of Thrones-Spieltag. Rüdiger Rudolf breaks it down for you. Game of Thrones Season 7, Episode 6, Beyond the Wall.
The Seven, die sieben Insnorious Bastards und ihre sechs White Walker-Futter-Schlittenzieher are beyond the wall. Und hoffen offenbar, den einzelnen freilaufenden White Walker zu finden, der dringend aus dem Kinderparadies abgeholt werden möchte. Obwohl irgendjemand die Kiste mit den Dragonglass-Schwertern vergessen hat, schafft man es bereits deutlich dezimiert, einen Whitey in den Sack zu packen. Dummerweise hängt man dann jedoch auf einer Insel fest und drumherum lässt der Night King Brad Pitteske Horden von Walkern auffahren. Also schnell den Raben schicken, wir brauchen einen Hubschrauber, Drachen. Ach so, Raben haben wir ja auch vergessen. Also muss Gendry flott losrennen zur Wall. Raben fliegt los, Danny sitzt auf, fliegt los und zack, just in time ist die feuerspeiende Kavallerie da. Zeigt sich aber dann doch relativ verwundbar. Derweil dreht in Winterfell Arya völlig ab und droht mit alten Briefen, die allerdings letzte Woche bereits in der Bunte abgedruckt waren. Littlefinger lebt noch, im Süden nichts Neues.
Ja, schön. Ja. Schön. Ich habe mit dem Macher der Serie, also dem ja. Autoren der Bücher, George R. Wildmoser, gesprochen.
Oh Gott.
Ja. Ich habe ihn gefragt, ob das jetzt, wie er so dazu steht, wie so, dass so Benioff und Weiss so seine Serie weiterentwickelt haben.
Ja, und was hat er gesagt?
Und ich möchte mal so einen kleinen. Ich habe ihn gefragt, Herr George R. Wildmoser, wussten Sie eigentlich, worauf diese Serie hier rausläuft, ne? Also, ja. was da jetzt auf uns zukommt, ja. Gegen Ende, ja. Ende des Ganzen und so. Sie haben es ja nicht mehr mitgeschrieben und so.
Ja.
Und ich spiele es mal kurz an, den O-Ton.
Ja.
Naja, schauen Sie euch sowas den ganzen Tag unterschreiben.
Ja.
Ja, der arme Mann wusste nicht so genau, wie ihm da geschieht. Hat irgendwie einfach wahrscheinlich unterschrieben und macht mal, Jungs. Und ich glaube, wahrscheinlich kommt seine Schreibbarriere jetzt auch daher, dass er sich denkt, oh Gott, Was haben die mit meiner schönen Serie gemacht?
Ich glaube, dass auch so ein Autor, so ein Künstler vielleicht das auch sieht und denkt, was habe ich in den ersten Teilen falsch gemacht, dass die glauben, dass es so weitergehen könnte. Künstler denken so.
Ja, ich frage mich ja, ob George R. Martin, ich meine, der war ja auf jeden Fall als Berater da angestellt, ob er wirklich jetzt keinen Einfluss mehr auf die Drehbücher hat oder quasi seine Ideen, wie er sich das Ende der Serie vorgestellt hat, einfach weitergibt. Und die weiter in seinem Sinne handeln, weil so sieht mir das nämlich zum Teil nicht mehr so ganz aus.
Naja.
Das Witzige ist ja eigentlich, dass man hat ja Game of Thrones immer so als Subversion auf dieses Fantasy-Genre verstanden und mit verschiedenen Regeln hat brechen und einfach mit Erwartungshaltungen spielen und Klischees aufräumen. Das hat sich auch ereignet und jetzt wurde die Serie aber eigentlich so wahrgenommen, das wurde als gegeben genommen, so subversives Fantasy, quasi fast so ein eigenes Genre. Und jetzt wird aber dieses Subversive wieder subversiert und jetzt ist es plötzlich ganz konventionelle Fantasy geworden und wenn jetzt aber noch was Subversives drin ist, dann wirkt es ganz, ganz manufakturiert und erzeugt und bereitgestellt und nicht mehr natürlich. Also wie hat es der Mann in dem Jason Concepcion erklärt in dem Talk the Thrones Podcast? Er hat gesagt, es ist nicht so, dass Jamie, der am Anfang das Kind aus dem Turm wirft, plötzlich ein Guter ist, sondern sich mehr und mehr Schichten halt an ihm zeigen, wo man sieht, der hat Gefühle und kann auch moralisch korrekt handeln.
Ja, es ist kompliziert.
Ja, es ist kompliziert, genau.
Genau.
Status kompliziert. Status ist kompliziert.
Ja.
Und das erscheint mir jetzt alles, also das will man irgendwie beibehalten, aber halt so auf Teufel komm raus und ganz.
Naja,
krampfhaft.
Der Witz ist, die Figuren sind ja, ich meine, so nach wie vor macht es Spaß, wir haben sie die Insnorious Bastards genannt, diese sieben Jungs da losziehen zu sehen und vor allem sich auch miteinander unterhalten lassen. Die Figuren sind da, die Schauspieler, es ist toll gespielt, es unterhält uns immer noch, aber wir haben so das Gefühl, so, das sollte man vielleicht mal sagen, wir sind ein bisschen konsterniert, glaube ich, oder ich bin es gerade, von dem, was jetzt gerade so passiert, und aber man hat das Gefühl, so, dass das Schachbrett, auf dem gerade die Figuren so unglaublich schnell hin und her gezogen werden, dass da irgendwas durcheinander geraten ist, die Handlungsstränge, ja, er hat eben gesagt, die tektonischen Platten haben sich verschoben. Also der Boden, auf dem diese sehr guten Figuren sich bewegen, ist auf eine komische Art und Weise durcheinander gekommen.
Ich habe ja auch zu dir gesagt, bevor wir die Folge jetzt gerade angemacht haben, habe ich gesagt, ich hoffe, ein bisschen Angst, dass sie den Khan jetzt zum Kentern bringen, irgendwie in den letzten beiden Staffeln.
Also er schaukelt mächtig gerade.
Ja. Wir können ja mal kurz durchgehen, was so passiert ist. Also der Keysatz, der Schlüsselsatz dieser ganzen Folge war, wer hat es gesagt? Tormund, glaube ich. Smart people don't come up here.
Ja.
Also mehr besser kann man sich sagen, weil das ist also wirklich, das ist, glaube ich, der dümmste Plan in der Geschichte des Fantasy irgendwie. Mhm. Also du gehst dahin, du bist null vorbereitet, du hast ja gesagt, die hatten keine Ravens, keine Raben dabei, kein Dragonglass, was ja da irgendwie umständlich dann noch irgendwie so zutage gefördert haben. Gehst dahin, du verlierst einen Drachen, du verlierst Leute, eigentlich hätten sie alle Leute verlieren müssen, ne, wenn nicht so viel Deus Ex Machina passiert wäre. Du verlierst Jon Snow vielleicht noch.
Und
das alles nur für so einen Gartenzombie, ne?
Um Cersei zu überzeugen.
Mit dem du so Shaun of the Dead-mäßig PlayStation spielen kannst auf dem Schiff. Und dann kommt ja eigentlich erst der vage Teil des Plans, ne? Um Cersei zu überzeugen, die wirklich two fucks drauf gibt, was du da eigentlich ihr bringen willst.
Und man sieht sie eigentlich schon Rotwein saufend mit dem Kelch auf ihrem Thron sitzen und sagen, entschuldige, ihr wollt mich überzeugen, ihr Idioten, ihr seid hinter die Mauer gegangen und bringt mir jetzt hier einen Sack voll mit so einem durchgedrehten Typen. Hier neben mir steht Sir Gregor Clegane, den hier mein Master, wie heißt der, Oberyn?
Qyburn,
genau. Der ist selber halb tot, wahrscheinlich verstehen die beiden sich super.
Vor allem,
einer Frau, die eh schlecht mit Argumenten beizukommen ist, oder ja.
Jan Cersei sieht doch lieber die ganze Welt brennen, als sich als einzige als Verliererin dazustehen.
Ja. Sie ist nicht so ein Teamplayer.
Also ich muss sagen, wenn ich diese Diskussion sehe zwischen Tyrion und Dany dann in der Folge, die man jetzt offensichtlich auch in der Serie offiziell Dany nennen darf, so wie Jon Snow das vorgemacht hat, dann ist die natürlich dazu gedacht, dass man so ein bisschen an Daenerys zweifelt. Sie wird ja auf Dragonstone immer so ein bisschen in so einem Licht dargestellt, wo ihre Augen, blauen Augen kalt blitzen und sie so ein bisschen von unten rauf gefilmt wird. So ein bisschen, sie soll uns schon ein bisschen so an den Mad King erinnern, damit wir auch am Ende der Folge diese Katharsis haben. Jetzt sind sie und Jon Snow, jetzt haben sie es kapiert, worum es geht. Aber eigentlich kann ich Dany völlig verstehen. Ich meine, dieses Gelaber von Tyrion würde ich mir auch ungern anhören. Also ich meine, ein schlechter Plan nach dem anderen, und der Plan sprengt ja wirklich alle Dimensionen der Dummheit irgendwie. Es wurde 100-mal gesagt, und ich kann es nur wiederholen, du hast 3 Drachen, warum fliegst du mit denen, wir haben gesehen, wie zielgenau die Sachen niederbrennen können, warum fliegst du mit denen nicht zielgenau über King's Landing, da ist kein Fußvolk drin, schmilzt so ein bisschen, brätst so ein bisschen die Burg vor, ne? Und sagst dann so, Leute, jetzt, wir würden die Burg auch, du hast ganz anzünden, könnt ihr euch mal ergeben, bitte, wie sieht's aus?
Ja.
Genau. Und also das ist auf jeden Fall der profundere Plan als der hier. Ich frage mich ja nach wie vor, ich frage mich einerseits, was macht eigentlich Jorah auf dieser Mission, die ja quasi die letzten 5 Staffeln nichts anderes getan hat, als an Dannys Seite sein zu wollen und sie zu beschützen. Aber Jorah weiß natürlich, dass man heutzutage mit einem Schnippen des Fingers einfach ein Drachentaxi rufen kann und dann ist man auch wieder zurück. Also die Figuren müssen jetzt auch plötzlich keine Angst mehr vor Entfernungen, Reisen, Krankheit auf Reisen, sonst was haben, Lebensmittelknappheit, sonst irgendwie, weil es geht ja alles wahnsinnig schnell jetzt plötzlich.
Es ist so seltsam hektisch dadurch. Also das war doch auch das Tolle an Game of Thrones, dass es irgendwie
das Gefühl für Zeit und Raum war so echt.
Ja,
ne?
Ja. Ach, allein, ich meine, so eine Folge wie The King's Road kannst du dir ja gar nicht mehr vorstellen, wenn für den King's Road dir heutzutage, wenn das in 2 Minuten geht.
Ja.
Oder eine Wanderung mit Jaime Lannister und Brienne durch halb Westeros, damit sie irgendwann ihren Gefangenen übergeben kann. Das hat man das Gefühl, wird in dieser 7. Staffel gefühlt 10 Minuten dauern.
Ja. Ja, das nimmt tatsächlich viel. Das nimmt der Serie ganz, ganz viel. Mehr, als dir vielleicht bewusst ist.
Wie oder auch, ja, na, ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen, ja. Der erste Feldzug von Rob Stark Richtung Süden. So, wie man sich langsam vorarbeitet Richtung King's Landing. Hm. Verschiedene Schlachten gibt an verschiedenen Stellen, dass das alles immer Zeit dauert. Das macht auch diese mittelalterliche Welt oder wie man das nennen will aus.
Klar, wenn man jetzt sagt, man hat nur noch 2 Staffeln, dann muss man sich ein bisschen beeilen. Aber ich finde, man muss ja nicht so hanebüchene Plots dann einrichten, die es verlangen, so viel, sich so viel zu bewegen, auch über so kurzer Zeit. Und da sind wir natürlich bei dieser vollkommen horrenden Timeline, dass die da eine Nacht auf diesem Felsen im Eismeer da verbringen und in derselben Zeit läuft Gendry erstmal zurück zur Wall, wo die offensichtlich tagelang unterwegs waren.
Ja.
Und schafft aber noch der Rabe schafft es dann ja quasi einmal über den gesamten Kontinent, auch in ein paar Stunden. Und dann fliegt Danny noch zurück. Die fliegt auf einem Drachen in so einem Mäntelchen irgendwie bei.
Passenderweise aber schon weiß.
Wie hoch hat es da? Da hat es wahrscheinlich minus 40 Grad und oben in der Luft wahrscheinlich minus 60.
Ohne so Ohrenschützer. Sagt der Pilot eigentlich immer, ja.
Ohne Ohrenschützer? Also bitte?
Aber, ja, das wäre schön eigentlich, wenn sie Ohrenschützer hätte. Das wär, ja.
Er setzt halt eine Mütze auf. Ich meine, du willst immer einen Helm haben oder irgend sowas.
Ja, oder dich ein Fell oder eine Burka.
Ich meine, klar, die kann ich, die brennt nicht. Also, aber also, dass sie nicht friert, davon haben wir noch nichts gehört. Das ist nicht etabliert. Also Hilfe, wie soll denn das gehen? Und, naja, gut. Ich kann ja mal sagen, die ich gut fand, sind nicht viele. Ja, da bin ich schon wieder bei Arya und Sansa. Ich kann da gar nicht so hinweg. Bevor ich irgendwas sage, was ich gut fand, muss ich sagen, dass das eigentlich fast das Schlimmste. Littlefinger, Arya und Sansa ist fast das Schlimmste, was ich überhaupt in der gesamten Geschichte von Game of Thrones, das Inszenierteste, Unglaubwürdigste und Schlimmste, was ich da gesehen habe.
Ich habe diese Szene mit der Tasche und den Masken und was sollte das mit dem Messer am Ende?
Ich, keine Ahnung.
Ich
glaube, das ist eher so, ich habe dich im Auge.
Ja.
Ich behalte dich im Auge. Ich bin noch nicht ganz irre und mach dich kalt, aber das ist so ein erzwungener Konflikt, damit du quasi, du hast ja diese Stark-Reunion relativ früh geschafft, irgendwie, Bran, Jon, Arya, Sansa, alle vereint wieder im Winterfell und jetzt musst du halt noch im Englischen sagt man so ein Monkey Ranch, so ein Stein ins Getriebe bringen, damit du quasi dann am Ende eine Katharsis erfahren kannst oder halt so auf so einen Höhepunkt zusteuerst, den du dann irgendwie auflösen kannst mit einer Versöhnung. Aber das ist halt völlig, das wirkt wirklich im klassischen Sinne furchtbar inszeniert. Und aus dieser Littlefinger-Intrige ist total transparent, weil wieso fällt eigentlich jeder drauf rein? Mhm. Und warum ist Sansa, von der wir endlich, die uns eigentlich am Anfang der Serie noch präsentiert wurde, als die checkt jetzt so ein bisschen, wie es läuft, also eigentlich, wieso ist die plötzlich wieder der naivste Charakter in der ganzen Serie?
Völlig.
Und schickt Brienne dann weg und denkt so, Littlefinger, was soll da schon passieren? Ne?
Ja, seltsam.
Der hat mich ja nur mit Ramsay Bolton verheiratet.
Oder ich weiß nicht, oder es nimmt jetzt noch einen ganz seltsamen Twist, dass sie alles durchschaut hatte, oder?
Ja, aber der wäre dann schon wieder zu seltsam dann.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Übrigens muss ich mich noch entschuldigen, ne? Beim letzten Mal, als du nicht da warst, also nicht deine Schuld, habe ich irgendeinen völligen Wahnsinn erzählt, weil ich irgendwie schnell Max die Theorie von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen erklären wollte und dass die Jones Eltern sind wahrscheinlich, weil Max es nicht wusste, Theorie.
Nee, und dann habe ich irgendwie, ist doch der.
Dann habe ich Unsinn erzählt. Nein, genau so ist es. Also pass auf, ich korrigiere mich jetzt nochmal.
Ja.
So ist es. Also, Jon Snow ist natürlich das Kind von Lyanna Stark. Ja. Und nicht von der Geliebten von Ned Stark. Das ist nur erfunden. Lyanna Stark ist Ned Starks Schwester, die von Rhaegar Targaryen, der Bruder von dem Matt, der Dannys Bruder.
Die Geschichte mit der Geliebten ist doch wahrscheinlich eigentlich nur eine Erklärung dafür gewesen, warum er jetzt mit dem Baby ankommt, als er aus der Schlacht wiederkam. Ja, genau.
Genau. Letztlich ist er quasi Dannys Bruder, Rhaegar.
Ja.
Er hat Lyanna gekidnappt.
Ja.
Und damit ist quasi Roberts Revolution, damit ist der ganze Bürgerkrieg ausgebrochen.
Genau.
Weil der natürlich mit Ned und Robert haben versucht, die zurückzuerobern. In Wirklichkeit hat sich aber herausgestellt in der letzten Folge, weil das hat ja irgendwie Gilly vorgelesen aus dem Buch, dass die wahrscheinlich legitim geheiratet haben. Rhaegar Targaryen?
In einer geheimen Hochzeit in Dorne.
Dorne, genau.
Richtig.
Wo auch der Tower of Joy steht übrigens, den wir gesehen haben vor ein paar Staffeln, wo Lyanna Stark ein Kind zur Welt gebracht hat. Das hat der Bran in seiner Zeitreise, in seinem Time Jump. Let's do the time warp again.
Das hat er nicht gesungen.
Ja, hat er nicht gesungen. Habe ich gesagt.
Richtig.
Genau. Also der Jon ist quasi das Kind von Lyanna Stark, Ned Starks Schwester und Rhaegar, Dannys Bruder. Und somit sind Dany und Jon, unsere Lovers ins Spee, auch verwandt eigentlich.
Mhm.
Und
deshalb halten sie auch nur Händchen und küssen sich bis jetzt nicht.
Ja, und schon wäre somit, glaube ich, auch der rechtmäßige Targaryen.
Und wenn sie sich irgendwann küssen würden, wäre das, glaube ich, so ein Moment wie in Zurück in die Zukunft. Wo er ja irgendwann seine Mutter küsst und sie sagt, irgendwie, das fühlt sich jetzt gerade ganz komisch an.
Ja, genau. Auf das warten wir noch.
Und Cersei und Jaime sagen, ach, so schlecht ist das gar nicht.
Ach komm.
Habt euch mal nicht so.
Ja, das probiert es einfach mal. Okay, was ich, also jetzt sage ich, was ich gut fand. Ich fand gut, dass Beric
endlich tot ist? Nee.
Also Beric und Thoron heißt er, glaube ich, der Red Priest, dass sie Flammschwerter haben.
Das
so was Lichtschwertmäßiges.
Ja, das
fand ich gut.
Es zeigt mir zumindest eine gewisse Vorbereitung, ja.
Ja. Beric ist eh so ein guter Schauspieler, finde ich. Ich weiß gar nicht. Also der, alles, was der sagt, das nehme ich dem gerne ab irgendwie.
Ja.
Ja. Und auch so, das hat mich auch wirklich sehr gerührt, dass man, obwohl man nichts gegen den Tod ausrichten kann, weil es immer der finale, erste und finale Feind ist, es trotzdem macht, weil man es einfach verdammt nochmal nicht für sich selbst macht. Da kann ich sehr gut andocken. Das scheint mir eine sehr gute. Das scheint mir eine zugrunde liegende Philosophie der Welt und der Serie auch zu sein, wo ich viel mit anfangen kann. Ich fand es auch gut, dass Danny gesagt hat, Jon Snow ist eigentlich zu klein für mich. He's too little for me.
Ja.
Kann man auch mal sagen, finde ich.
Ja. Ist nicht die erste Frau, die das denkt, glaube ich. Wobei sie selber auch ganz schön klein ist, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand den Bär so als Vorboten. Fand den anfangs ganz gut. Dann wird mir zu viel, mit dem Bär. Dachte nicht so viel Zeit mit dem Bär. Aber grundsätzlich fand ich es gut, dass man so quasi eine Vorhut für die White Walker gab. Und dass diese Vorhut dieser Speertrupp war, das fand ich dann schon wieder reichlich absurd. Aber gut, wir wissen ja dann, was hingeführt hat. Ich fand es ein bisschen, also ich habe mich sehr amüsiert. Wenn die Folge nicht so scheiße an sich gewesen wäre, wäre es ein ganz großer Highlight gewesen, die Schneeballschlacht, die der Hound mit den White Walkern anfangen wollte. Aber nur so mit Kant, Schneeball ins Gesicht. Das war ein guter Auftakt für die an sich sehr, sehr, sehr sehr, sehr merkwürdige Szene, wo dann einzelne White Walker so angreifen und sagen, oh, hier ist ja gar nicht so.
Ist ja gar nicht, geht ja.
Hält ja.
Kommt, das Eis hält.
Ja. Genau. Zombie-Drache habe ich ja in mehreren Foren und Podcasts schon teilweise vor Jahren schon als Prognose gehört.
Okay.
Fand ich aber auch gut. Kann man machen als Spannungselement.
Ja.
Dass so Benji Stark, Onkel Benji nochmal kommt, fand ich eigentlich auch gut, weil ich meine, der war einmal da und hat irgendwie Bran geholfen, jetzt der kann auch nochmal kommen. Ist vollkommen okay, finde ich. Fand ich eigentlich auch ganz gut, den zu sehen. Gut fand ich auch, dass man den Hound jetzt quasi endlich Richtung King's Landing verschifft, damit er so sich mal langsam auf den Clegane Bowl vorbereiten kann gegen seinen untoten Bruder. Hat er jetzt auch ein bisschen Übung in der Behandlung von Untoten. Und ich fand eigentlich auch, ich fand die Schlacht nicht so gut wie sonst Schlachten, diese Kampf gegen die White Walker, das erschien mir eigentlich so, das erschien mir eher so wie aus einem Mel Gibson-Film irgendwie, also das...
Ja, ich habe auch Mel Gibson gedacht. Ja. Ich habe sogar an Mel Gibson gedacht, als der Drache kam und das Feuer quasi über ihn gespuckt hat.
Ja, ja, aber das wollte ich sagen, aber der Drache an sich, der dann quasi kommt und da aufräumt mit der Verbindung aus Feuer, Eis und Wasser, das war schon sehr, sehr ansehnlich.
Mhm.
Aber grundsätzlich sind wir schon auf einem Holzweg insgesamt.
Tja.
Also wir sind eigentlich schon, die Staffel kriegen wir nicht mehr gut zu Ende.
Nee.
Egal was jetzt passiert, es wird immer irgendwie, es wird übers Knie gebrochen werden.
Mhm.
Jetzt noch in der letzten Folge. Und hätte man alles einfacher haben können.
Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Ja, vielleicht laden wir zur letzten Folge nochmal den George R. Wildmoser ein.
Ja.
Damit er das mit uns kommentiert.
Vielleicht ein bisschen länger.
Ja, genau. Ja, gut. Hast du noch was?
Nee. Ich bin ein bisschen...
Bisschen ernüchtert.
Ich bin ein bisschen ernüchtert. Ich gucke gleich mal vielleicht... Ja. Meine Augen leuchten schon bläulich.
Genau. Ich habe neulich mal jetzt ein paar Filme für so eine Übersetzungsarbeit mir ein paar alte Filme angeschaut. Und da war ganz viel dabei, also von Labyrinth, ne? Weißt du, der Puppenfilm von Jim Henson, David Bowie. Da war auch dabei The Princess Bride. Das habt ihr vielleicht auch gesehen. Indiana Jones Filme nochmal durchgeguckt. Und man muss schon sagen, ne, dass, also man kann klassische Fantasy oder klassische Abenteuerdramen auch wirklich mit hanebüßen Handlungssträngen ganz locker und plausibel runterspielen, wenn man sich nicht so Mühe gibt, wenn man es nicht so zwanghaft macht. Also was ich sagen will, man hätte diesen, also da passiert jetzt viel, da wird viel verdichtet in der Handlung und wie gesagt, die Chess-Pieces bewegen sich schnell. Aber was ich glaube ich mir am meisten zu knabbern gibt, dass diese Serienmacher immer noch verzweifelt diesen Game of Thrones, dieses Feeling, dieses Subversive aufrechterhalten wollen und das wirkt zu erzwungen. Ich glaube, würde man sich ein bisschen deutlicher zu bekennen, dass wir jetzt einfach so Fantasy machen und auf Staffelfinale zusteuern, dann glaube ich, würde es mir nicht so querstehen. Das ist nur so ein Gefühl. Ich glaube so, auch mit diesen Intrigen da auf Winterfell und so diesen Charakteren, huch, was steckt denn in denen noch für eine dunkle Seite oder so, ich glaube, das macht es mir so schwer genießbar. Dass man auf der einen Seite uns eigentlich noch erinnert, wie es mal war, statt sich eigentlich vollkommen zum Schlachten, Fantasy, Herr der Ringe, Epos zu bekennen. Weil ich glaube, damit könnte ich besser leben, als wenn es nicht so eine krude und unruhige Mischung wäre.
Ja, vielleicht.
Na, gut.
Wir werden sehen.
Das nur als These. Gut.
Nächste Woche?
Ja, nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss.